Willkommen zu Holger ruft an, einem Podcast von Übermedien, dem unabhängigen, werbefreien Magazin für Medienkritik, ausschließlich finanziert durch unsere Community. Und wer da auch dazugehören will, erfährt im Abspann, wie das geht.
Sofiani?
Hallo Pamjan, hier ist Holger.
Hi Holger, grüß dich.
Ich rufe an wegen Iran-Berichterstattung. Du bist Journalistin beim Westdeutschen Rundfunk und bist dort auch Redakteurin des Cosmo-Podcasts Iran im Herzen.
Genau.
Eigentlich eine Reihe zur Iran-Revolution, also Frau Leben Freiheit. Und jetzt ist noch der israelisch-US-amerikanische Angriff dazugekommen. Wenn ich nur mal vom Titel ausgehe, bei Holger ruft an, ruft Holger an und stellt ein paar Fragen. Was passiert bei Iran im Herzen?
Ja, bei Iran im Herzen, hast du richtig erklärt, haben wir vor 3 Jahren ins Leben gerufen. Und zwar sprechen wir mit Menschen, die Iran im Herzen tragen. Das muss nicht unbedingt biografisch sein, sondern eben jeder, der die Menschen naheliegen, der sich für das Thema interessiert, und holen dann Gäste aus verschiedenen gesellschaftlichen Bereichen an einen Tisch und dann tauschen wir uns aus zu Iran. Das können Themen sein aus dem Sport, aus der Kultur, aus der Popkultur, aus der Politik, aus den Medien, aus der Gesellschaft, Umwelt. All diese Themen sind Themen bei Iran im Herzen und all diese Themen sind auch politisch aufgeladen beim Thema Iran.
Wer ist da eure Zielgruppe?
Unsere Zielgruppe sind alle, die das bewegt, was dort passiert. Denn wir sind viel mehr miteinander verbunden, als wir vielleicht denken. Denn nicht umsonst sind zum Beispiel 2022 80.000 Menschen in Berlin in die Siegessäule gegangen und haben Frau Leben Freiheit gerufen, weil sie das bewegt hat, was dort passiert. Und deswegen haben wir gemerkt, oh, da gibt's viel zu erzählen und zu berichten.
Diese Nähe zu den Menschen, die du da beschreibst. Ist das eine Lücke in der Standardberichterstattung, die ihr da zu füllen versucht?
Also ich kann erstmal nur von unserer Redaktion sprechen. Bei Cosmo ist es so, dass wir immer nah an den Menschen sind mit internationalen Biografien. Das muss jetzt nicht unbedingt Menschen mit iranischen Wurzeln sein. Bei uns ist das quasi, gehört das zur DNA. Aber generell haben wir schon gemerkt, dass es ganz oft um Headlines geht, um Fakten, um Zahlen, die ja auch ihre Berechtigung haben, ist ja auch total wichtig. Aber Headlines sind schnell weg, ne? Die Menschen aber bleiben. Und das war für uns ein Grund zu sagen, okay, wir möchten nah an dem sein, was die Menschen bewegt und ihre Perspektiven abbilden und die auch möglichst vielfältig abbilden. Und deswegen eben verschiedene Bereiche der Gesellschaft und deswegen auch verschiedene Menschen mit und ohne iranische Biografie und die iranische Community, wenn man jetzt sagt, okay, wir sind jetzt nah an der iranischen Community, die ist ja auch vielfältig, ne? Da sind unterschiedliche politische Lager, unterschiedliche religiöse Zugehörigkeit, ethnische Vielfalt. Und das versuchen wir hörbar zu machen und sichtbar.
Der Selbstbeschreibung eures Podcasts entnehme ich, ihr würdet vermitteln, wie die Iran-Revolution, also Frau Leben Freiheit, ich muss aber nicht die 1979er-Revolution, wie die Iran-Revolution uns in Deutschland direkt betrifft. Wen genau meint ihr mit uns?
Wen wir mit uns meinen? Wir meinen Menschen, die in Deutschland leben.
Also auch mich?
Ja, auch dich, Holger.
Inwiefern betrifft mich diese Revolution?
Wenn für dich ein Thema ist, dein Leben selbst bestimmen zu dürfen, selbst zu wählen, wen liebe ich, wie möchte ich mich kleiden, bestimme ich über meinen Körper. Für mich sind wichtig Demokratie und der Kampf um Menschenrechte, dann betrifft dich das auch. Wir haben diesen Podcast ins Leben gerufen, weil eben diese Frau-Leben-Freiheit-Bewegung viele Menschen bewegt hat, weil alle auf ihrem Handy sehen konnten, was da passiert, wie da junge Menschen auf die Straßen gehen und ihr Leben lassen für das, was sie fordern, nämlich Freiheit und so leben zu können, wie wir es hier tun. Und wir haben gesagt, okay, wir wollen darüber sprechen und wir wollen die Geschichten dieser Menschen erzählen und wir wollen auch erzählen, was wir hier in Deutschland damit zu tun haben, warum uns das hier bewegt. Und jetzt, klar, jetzt ist natürlich Krisensituation, das ist eine Kriegssituation, das ist dann nochmal eine andere Lage. Da haben wir auch unseren Podcast ein bisschen angepasst und haben gesagt, okay, wir haben die Iran-Expertise bei uns in der Redaktion und wir machen jetzt Updates, wir machen jetzt One-on-Ones, kürzere Gespräche, nicht diese langen Gespräche immer mit jeweils 2 Personen. Und wir merken, das Bedürfnis ist da, da mehr zu erfahren.
Dieses Mehrerfahren scheint ja was zu sein, was in der ganz normalen Alltagsberichterstattung ein bisschen zu kurz kommt. Wenn du dir die Iran-Berichterstattung jetzt gerade der letzten gut 1,5 Wochen anguckst, also seit dem Angriff, was fehlt dir da?
ich sag mal so, genau, Zahlen und Fakten haben ja auch definitiv ihre Berechtigung auch, ne? Und um die aktuelle Nachrichtenlage abzubilden, das ist das eine. Und auch da würde ich mir wünschen, wenn man schon über Bomben und Waffen oder auch Überwachungstechnik spricht, dann auch Fragen zu stellen wie, woher kommen diese Waffen? Welches Unternehmen, das möglicherweise in Deutschland oder anderswo in Europa sitzt, liefert bestimmte Technik an die Islamische Republik und so weiter. Aber was ich eben selten sehe, ist wirklich die Perspektive der Menschen vor Ort und auch der Menschen in Deutschland, die ja auch mit Iran verbunden sind. Also jetzt zum Beispiel alle die, die Familie dort haben, ne, in Iran. Da gibt es auch Deutsch-Iraner, deutsche Staatsbürger, die in Iran gestrandet sind während dieser Kriegssituation. Und diese Perspektiven dieser Menschen, die Geschichten dieser Menschen, die Sorgen und Ängste, die die Menschen hatten auf beiden Seiten, also jetzt, wenn ich zum Beispiel mir hier die iranische Community angucke, die dann tagelang keinen Kontakt hatte zu ihren Verwandten oder Freunden vor Ort, weil das Internet abgestellt wurde zum Beispiel oder sowieso gedrosselt wurde, dann sind das Themen, die ich hören will. Es ist schwierig, in so einer Situation für Journalistinnen und Journalisten Geschichten aus dem Land zu erzählen. Da gibt's ja auch Hürden in der Berichterstattung. Das ist ja in anderen Konflikten nicht anders. Wir haben ja jetzt zum Beispiel kein Studio in Teheran. Aber wenn man das möchte, und das ist eine redaktionelle Entscheidung, finde ich, wenn man die Geschichten der Menschen erzählen möchte, die betroffen sind, die hörbar machen möchte, dann gibt's immer einen Weg dafür.
In so einem Podcast, da haben wir ja die Freiheit, sowas zu machen, also über die Schicksale der Menschen dort zu reden. Weil ob wir jetzt 5 Minuten länger reden oder nicht, ist egal. Im Zweifelsfall ist es sogar gut, wenn wir länger geredet haben. Aber wie könnte eine Sendung wie die Tagesschau, wie die Heute-Nachrichten, wie könnten die sowas überhaupt leisten?
Na, für die kann ich nicht sprechen, sondern nur für unsere Redaktion. Aber ich zum Beispiel unsere ARD-Kollegin Katharina Willinger, die ja in Istanbul sitzt, die hat sich auf den Weg zur Grenze Türkei-Iran gemacht, wo sie die Möglichkeit hatte, mit Menschen zu sprechen, die gerade es aus Iran rausgeschafft haben oder die sogar wieder rein wollten, auch in dieser schwierigen Situation. Und was ich sagen will, ist, sie hatte dort die Möglichkeit hinzugehen, mit den Menschen zu sprechen, diese Stimmen hörbar zu machen und abzubilden. An der armenischen Grenze ist das genauso möglich, ne? Oder wie ich schon gesagt habe, es gibt Deutsch-Iraner, die dort gestrandet waren und jetzt wieder raus es geschafft haben. Jeder Mensch mit iranischen Wurzeln hängt seit 12 Tagen förmlich in seinem Handy. Mit all diesen Menschen kann man ja sprechen und deren Perspektiven und deren Stimmen und Geschichten abbilden. Und natürlich ist es besser, wenn man die sprachliche Expertise hat. Zum Glück haben wir das bei Cosmo. Da sind wir auch divers aufgestellt. Können zum Beispiel auch persischsprachige Medien aus dem Ausland verfolgen. BBC Farsi zum Beispiel oder andere persischsprachige Medien. Das ist dann vielleicht so ein Vorteil, ne, den man hat. Aber das ist möglich, wenn man das machen möchte. Und wir haben zum Beispiel, ich weiß, dass wir mit Stingern arbeiten, die vor Ort sind, die im Land sind. Und da gibt's Möglichkeiten, auch sich Informationen zu holen aus dem Land und die auch prüfen zu lassen. Also das hat zum Beispiel Katharina Willinger ganz gut erzählt, wie das möglich ist, auch in einem unserer letzten Podcasts.
Aber also ich nutze Medien ja, um ja letztlich um meine Wahlentscheidungen zu fundieren irgendwie. Wenn ich jetzt bemängle, dass die Perspektive der Menschen mit persischen Wurzeln in Deutschland beispielsweise fehlt, warum brauche ich deine Perspektive auf Iran, um meine Wahlentscheidung zu fundieren?
Als Journalistin würde ich sagen, weil es immer gut ist, Expertenmeinungen zu haben, um deinen Blick zu verändern oder um deine Gedanken auf andere Ideen zu bringen, um andere Perspektiven wahrzunehmen. Diese Frage kann man ja auch ausweiten, ne? Generell, was Menschen mit internationalen Biografien betrifft. Wir haben ja 1/3 der Bevölkerung in Deutschland hat eine internationale Biografie, also 1/3 unseres Publikums, wenn wir als Medienschaffende denken. Und da möchte ich alle Kolleginnen und Kollegen einladen, sich diese Frage zu stellen, die für uns bei Cosmo selbstverständlich sind. Wann werden diese Menschen mit internationalen Biografien mitgedacht? Wie werden ihre Perspektiven und ihre Lebensrealität abgebildet? Und wo finden sie das medial abgebildet, was sie bewegt? Und ich finde, da ist immer Luft nach oben. Da sind wir bei Cosmo vielleicht ein gutes Beispiel oder auch Kollegen von WDR4U, die da wirklich nah einfach an den Menschen dran sind und auch eine gewisse Credibility haben bei diesen Menschen und deswegen die Bedürfnisse auch geteilt bekommen oder die Geschichten erzählt bekommen. Da ist eine Glaubwürdigkeit da, da teilt man die Geschichten und dann ist da eben diese Authentizität, die wir brauchen.
Das klingt ein bisschen so, als würde es jetzt gerade bei mir eine offene Tür einrennen, weil ich immer sage, die deutsche Auslandsberichterstattung ist kaputt. Würde das bedeuten, dass die Iran-Berichterstattung einfach nur jetzt der aktuelle Fall ist, der damit reingehört, oder ist die nochmal ein Sonderfall?
Also kaputt würde ich jetzt nicht sagen.
Ich spitze zu,
ja,
kennst
ja.
Das doch.
Natürlich. Generell würde ich mir natürlich mehr Auslandsberichterstattung wünschen, weil die Welt immer komplexer wird und wir die in Deutschland auch verstehen wollen, verstehen müssen. Und dann ist es wichtig, dass das erklärt wird, dass da Kontext da ist und man nicht nur drauf schaut, sondern eben auch mit den Menschen spricht, die das betrifft, sowohl hier als auch anderswo. Und das machen ja auch Kolleginnen und Kollegen. Davon kann es aber nie genug geben, meiner Meinung nach. Und was ich mir auch wünsche, ist tatsächlich, dass man überlegt, welche Quellen man denn abbildet. Ich nenne mal ein Beispiel. Wenn zum Beispiel Journalistinnen und Journalisten arbeiten mit Agenturmeldungen, ne, das ist total normal. Wenn aber solche Agenturmeldungen übernommen werden, dann wünsche ich mir sehr, dass genau auf den Absender dieser Meldung auch geschaut und entsprechend eingeordnet wird. Das ist ja auch Aufgabe von Journalisten, ne? Kontext ist King. Dass man schaut, okay, wer schreibt denn da? Ist es die staatliche Presseagentur der Islamischen Republik? Wie vertrauenswürdig ist diese Quelle? Können die Zahlen und Fakten geprüft werden? Also eine Pressemitteilung von Herrn Putin würden wir ja auch nicht eins zu eins übernehmen und abdrucken, zum Beispiel. So, und das gilt genauso für andere Konflikte, wo Kriegsparteien Absender von Meldungen oder Quellen für bestimmte Infos sind. So, und wenn man dann die Expertise hat und sagt, hey, guck mal, also würde ich jetzt vielleicht nicht so ab, ne, muss man erklären, muss man Kontext für haben, dann ist das natürlich immer von Vorteil.
Wir sind ja alle keine Inseln, auch wenn wir als JournalistInnen immer gerne so tun, als wären wir das, aber wir sind ja doch letztendlich auch persönlich mit dabei. Du bist selbst Perserin. Macht's das eigentlich leichter, über Iran zu reden oder schwerer?
Ja, ich sage mal, ich bin eine kölsche Perserin. mit Leib und Seele. Kann man auch zurückfragen, ne? Ist es einfacher für Frauen, darüber zu berichten, wenn Frauen Gewalt widerfährt, zum Beispiel? Und man kann ja auch unterscheiden, ne? Klar, ich habe persische Biografie. Und als Mensch bin ich dem Thema natürlich sehr nahe und sorge mich auch um Familie und Freunde, die vor Ort sind. Aber ich habe natürlich auch mein journalistisches Handwerk und das setze ich da an und habe den Vorteil, dass ich die Sprache verstehe, dass ich Quellen im Original lesen kann und mich nicht auf Google Translate verlassen muss. Das sind alles Vorteile, die man hat, wenn man weiß, wie die Sprache funktioniert, wenn man die Kultur kennt. Das sind dann Vorteile eher, ne, die man dann da mit einbringen kann.
Aber du bist ja trotzdem letztlich dann biografisch dichter dran. Also wenn ich jetzt auf mich gucke, also mir fällt es ziemlich leicht, so einen Blick einzunehmen, der so ein fremdes Land als ja irgendwie homogenes Gebilde sieht, was auch eine Form von Abgrenzung ist, ja. Aber ich brauche die ja, um zu beschreiben, was Regierungen alles so machen, so im Namen des Volkes. Mhm. Wenn du so tagesaktuellen Journalismus über den Iran betreibst, wie grenzt du dich da von deinen eigenen Emotionen ab? Weil man wird ja verrückt, das merke ich ja, wenn ich über Deutschland rede.
Ja, du, mir hilft das, darüber zu berichten und ich kann mich dann eben auf der journalistischen Ebene damit befassen. Ich habe das Glück und das Privileg, in meinem Beruf auch über das zu berichten, was mich auch persönlich interessiert und mich da auch bewegt natürlich und habe dann vielleicht so eine andere Motivation nochmal dahinter, besonders gut alles zu machen oder eben das den anderen nahezubringen.
Aber wie kriegst du das hin, dich den ganzen Tag rumzuschreien?
Ja, das ist auch eine Art Ablenkung. Also wenn man sich auf so einer professionellen Ebene, beruflichen Ebene, ich lese ja sowieso alles, ziehe mir alles rein, was ich an Infos kriege, dann bin ich natürlich dankbar, dass ich das nicht nur in mich hineinfresse, sondern die Möglichkeit habe, da auch andere Menschen dran teilhaben zu lassen.
Zur Revolution nochmal. Als Frau Leben Freiheit losging, habe ich mich eine Zeit lang ziemlich gut informiert gefühlt von unseren Medien. Das ist mittlerweile nicht mehr so. Ist die Revolution vorbei oder ist bloß die Berichterstattung darüber vorbei?
Ich denke, dass die Revolution ein anderes Gesicht bekommen hat. Das ist ja ein Prozess. Das sind ja nicht nur ein paar Monate, wo wir Menschenmassen auf der Straße sehen, sondern das ist ein revolutionärer Prozess und der hat jetzt ein anderes Gesicht. Also wenn ich sehe und höre und lese, dass jetzt viel, viel mehr Frauen ohne Kopftuch auf die Straße gehen, bewusst, obwohl sie wissen, welche Strafen sie erwartet, dann ist das auch eine Revolution. Und die Opposition in Iran und auch außerhalb des Iran hat ja nicht aufgehört, die Menschenrechte einzufordern für sich und auf die Situation aufmerksam zu machen und auf die Hinrichtungen, die da fast tagtäglich passieren mit politischen Gefangenen. All das passiert noch. Es hat ein anderes Gesicht bekommen. Es ist ein Prozess geworden. Es gibt immer wieder auch Streiks und Menschen, die sich auflehnen. Und natürlich, wenn etwas passiert wie jetzt, wie ein Krieg, dann ist die Aufmerksamkeit natürlich medial dann auch nochmal größer und alle schauen hin. Aber deswegen auch nochmal mein Plädoyer, nicht nur auf die Waffen und Bomben schauen, sondern eben auch auf die Menschen, die in Iran übrigens sagen, von Anfang an gesagt haben, das ist nicht unser Krieg. Wir werden hier zerquetscht einerseits seit Jahrzehnten von der Islamischen Republik, von unserem Regime, das uns nicht schützt, dem die Bevölkerung egal ist, wie wir auch gesehen haben in den letzten Jahren, wo es ja noch nicht mal Bunker gibt oder so, die deswegen auch nicht evakuiert werden können. Und jetzt werden wir auch noch von draußen bombardiert.
Zum Schluss noch eine ganz andere Frage. Ich bin nicht mehr der Jüngste. Und aus meiner Perspektive, gefühlt neuerdings, sagt man, ich fahre nach Iran. Und nicht mehr, ich fahre in den Iran. Und ich raff nicht, warum das so ist. Kannst du mir das erklären?
Ja, da hat man sich sprachlich ein bisschen eingefuchst, denn ich sage auch nicht, ich fahre in den, oder ich sage auch nicht der Iran, sondern einfach nur Iran. Iran hat gar keinen bestimmten Artikel. Ich sage auch nicht, im Iran passiert das und das, sondern in Iran. Einige Kolleginnen und Kollegen der Medienschaffenden wissen das schon länger und setzen das auch so um und andere noch nicht. Das ist, glaube ich, auch ein bisschen Gewohnheitssache. Aber richtig ist tatsächlich Iran. Ohne Artikel. Und was mir auch wichtig ist an der Stelle, dass man in der Berichterstattung oder wenn man so redet, so wie du, dass man unterscheidet und bitte differenziert zwischen, das hat die Islamische Republik Iran gemacht und nicht Iran. Ist ja auch ein Riesenunterschied.
Weil Iran die Menschen sind?
Ja.
Bamian Sofiani, vielen Dank.
Dankeschön, Holger.
Dieser Podcast und ganz Übermedien sind werbefrei, unabhängig und ausschließlich finanziert durch unsere Community. Ein Abo gibt's ab 6 Euro monatlich und dafür gibt es sofort Zugang zu allen Artikeln und obendrauf unseren wöchentlichen Newsletter. Wer unabhängige Medienkritik ebenfalls unterstützen möchte, findet alle Infos auf übermedien.de und dort gibt's auch reichlich über Medien zu lesen, bis wir in der nächsten Folge auch wieder über Medien reden. Ich bin Holger Klein und danke für die Aufmerksamkeit.